Robert-Schumann-Philharmonie Chemnitz, geleitet von Frank Beermann und Matthias Kirschenreit, war hier der Solist Impresto aus dem Klavierkonzerte G-Moll von Felix Mendelssohn Bartholdy. 9.30 Uhr.
NDR Kultur. Am Morgen vorgelesen.
Wo uns 3 Wochen lang der französische Autor Laurent Binet mitnimmt in das Florenz des Jahres 1557. Sie hören heute die 4. von 15 Folgen aus dem Roman Perspektiven, eine Detektivgeschichte rund um politische Intrigen, um Malerei, zum Teil auch um erotische Malerei, um Erpressung und um aufregende Ermittlungen.
Michelangelo Buonarroti an Giorgio Vasari.
Rom, den 23. Januar 1557. Treuerster Signor Freund Giorgio, je länger ich darüber grüble, desto mehr glaube ich, dass das Rätsels Lösung in diesem Gemälde von Venus und Cupido liegt. Warum mag er das Gesicht durch das von der Tochter des Herzogs ersetzt haben? Obwohl ich selber damals das Vorbild dazu gemalt habe, einzig um neben Amors Schönheit auch die Gefahren und Fallstricke darzustellen, kann ich nicht davon absehen, dass dieses Auswechseln eine provozierende Absicht verrät und eine Feindseligkeit gegenüber der herzoglichen Familie. Denn ich vermute, dass die junge Maria, die kaum mehr als 17 Lenze alt sein mag und die ihr Vater wohl zu vermählen gedenkt, weder physisch noch charakterlich viel mit meiner lasziven und erblühten Venus gemeinsam hat. Andererseits glaube ich kaum, dass der wackere Pontormo mit über 60 plötzlich seinen lüsternen Geschmack für unschuldige Jungfern entdeckt hat. Ich denke, es ist nicht die Tochter, auf die dieses Gemälde abzielt, sondern der Vater. Doch warum sollte Pontormo seinem Beschützer und Wohltäter übel gewollt haben, dem er sein ganzes Wirken seit mehr als 10, eigentlich fast 20 Jahren widmete? Da liegt ein Rätsel, das ich mir nicht erklären kann. Ihr habt ja das Gemälde gesehen. Habt ihr denn mit eurem geübten Malerauge keinerlei Hinweis ausfindig machen können? Angenommen, Naldini hätte die Wahrheit gesagt über den nächtlichen Besuch einer Frau mit Häubchen. Was kann sie gewollt haben, außer etwas im Zusammenhang mit diesem Bild? Und wer außer dem Herzog und seiner Familie hätte sich von solch einem Gemälde beleidigt fühlen können? Wisst ihr, ob es erklärte Bewerber um die Hand der jungen Maria gibt? Ist einer unter ihnen, der, falls er von dieser Unverfrorenheit Wind bekommen hätte, empfindlich genug gewesen sein könnte, daran Anstoß zu nehmen? Mein lieber Giorgio, haltet mich doch bitte auf dem Laufenden über den Fortgang eurer Ermittlungen.
Giorgio Vasari an Michelangelo Buonarroti.
Verehrter Meister, zweitgrößter Schöpfer nach Gott, ich kann euch nicht genug danken für die Überlegung, die ihr die Güte habt, mit mir zu teilen. Ja, es gibt einen erklärten Bewerber um die Hand der jungen Maria. Es handelt sich um den Herzog von Ferrara, den jungen Fürsten Alfonso, der, um ehrlich zu sein, keinen besonders guten Ruf hat. Aber letztlich ist das bei jungen Männern oft der Fall und ich will da keine vorschnellen Schlüsse ziehen. Inzwischen habe ich mir das Gemälde in aller Ruhe ansehen können, und soweit ich meinem Auge trauen kann, lege ich die Hand ins Feuer, dass es sich um ein vollständig von Pontormo gemaltes Bild handelt, inspiriert durch eure Zeichnung. Von daher ist es gut möglich, dass die Frau mit dem Häubchen des Nachts kam, um das Gemälde zu stehlen, in der zutreffenden Annahme, der Maler sei abwesend, aber ohne mit der Gegenwart Naldinis zu rechnen, der sie wohl bei ihrem Unterfangen störte. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Herzogin nach Einbruch der Dunkelheit wie eine Diebin durch die Straßen von Florenz läuft. Die Hypothese, wonach es Maria selbst war, die in Pontormos Haus drang, setzt voraus, dass sie von der Existenz des Gemäldes wusste, und darauf gibt es gegenwärtig keinerlei Hinweise. Doch werde ich euren Rat befolgen, von dem mir bewusst ist, wie sehr er sich eurem Wohlwollen und eurer Liebe zu mir und zur Gerechtigkeit verdankt, und mich also dazu entschließen müssen, sie zu vernehmen.
Marco Moro an Giovanni Battista Naldini.
Florenz. Genosse, kannst du mich mit Bronzinos Lehrling zusammenbringen, einem gewissen Sandro Allori? Ich habe gehört, auch er wohnte bei seinem Meister.
Agnolo Bronzino an Michelangelo Buonarroti.
Florenz, den 25. Januar 1557. Den Spaniern die Pest an den Hals. Die Herzogin will, dass ich die Fresken nach ihrem Geschmack neu male, aber mit ein paar Gulden lasse ich mich nicht kaufen. Ich werde das Werk meines Meisters so ehrbar wie möglich zu Ende führen, so wie er es gewollt hätte, mit meinen schwachen Kräften, wie Gott sie mir mit auf den Weg gegeben hat. Das schwöre ich euch, euch und dem Gedenken unseres betrauerten Freundes. O tempora o mores, sie tragen immer noch ihren Cicero auf den Lippen, doch wir haben genauso viel zu bieten. Diese Leute halten sich für die Anwälte aller Tugenden und sehen nicht, dass ihnen die Botschaft der Evangelien entglitten ist. Sie sind nichts als irregeleitet und in der Seele verdorben.
Michelangelo Buonarroti an Agnolo Bronzino.
Rom, den 27. Januar 1557. Ich kann euch gar nicht sagen, Signor Agnolo, wie große Erleichterung mir euer Schwur verschafft. Und doch ist meine Seelenruhe dahin seit dem Tod unseres armen Freundes. Ohne sie gesehen zu haben, bin ich sicher, dass Pontormos Fresken um jeden Preis erhalten werden müssen, denn sie verteidigen eine Idee der Kunst und des Göttlichen, die wir beide teilen. Die Idee, mein lieber Bronzino. Wir beide wissen, dass es nichts Erhabeneres gibt. Deshalb habe ich keinen Zweifel, dass ihr besser als jeder andere und so gut wie ich das Zeug dazu habt, der Idee eures Meisters treu zu bleiben und sein Werk in seinem Sinne zu vollenden. Bei diesem Unterfangen werdet ihr an dem Kampf teilhaben, den wir gegen reichlich düstere Mächte führen, und ihr werdet euch schrecklichen Gefahren aussetzen, denn unsere Feinde kriechen auf uns zu wie Spinnengezücht. Hier in Rom fürchte ich tagtäglich um meine Sixtina. Gerade fragte ich mich, ob ich nicht den armen Volterra beauftragen muss, meine Aktfiguren zu bekleiden, was noch das geringere Übel wäre gegenüber der Gefahr, dass das Ganze zerstört wird. Eigentlich bin ich nahe daran, mir den Tod zu wünschen, um nicht mit ansehen zu müssen, was mit meinem Werk geschieht, denn ich habe keinen Zweifel mehr daran, dass es mich nicht lange überleben wird. Außerdem fühle ich mein Ende nahen, bin von tiefer Müdigkeit niedergeschlagen und weiß kaum noch, wie ich es trotz meiner Schmerzen schaffen soll, tagtäglich auf die Baustelle im Petersdom zu gehen. Ohne die Überzeugung, zur Ehre Gottes zu wirken, und wäre denn nicht die Sorge, meinen Neffen Leonardo sowie die Familie meines lieben verblichenen Urbino, die ich ernähren muss, im Stich zu lassen, ich hätte mich wohl schon ins Bett gelegt und auf den Tod gewartet. Höchst grausam sind die Zeiten, mein Freund, für die Anwälte der Kunst und der Schönheit.
Maria de Medici an Catherine de Medicis, Königin von Frankreich.
Florenz, den 1. Februar 1557. Liebe Tante, hier kommt die Abschrift eines Briefs, den ich von jenem jungen Edelmann erhalten habe, dem Pagen meines Vaters, des Herzogs, und ich kann nicht verhehlen, dass er mich tief berührt hat, obwohl ich spüre, dass es nicht sein dürfte. Wäre es wirklich so schlimm, ihm zu antworten? Er hat das Gemälde gesehen. Ich könnte vor Scham sterben. Doch er sagt so nette Dinge zu mir, dass ich vor Behagen erröte. Gleichviel, es ist mir nicht möglich, die folgende entwürdigende Sache zu vergessen. Signor Vasari, einer der engsten Vertrauten meines Vaters, ist zu mir gekommen, um mich über den Tod des Malers auszufragen. Und was besonders ungewöhnlich ist, ich habe mich schuldig gefühlt. Aber woran? Ich habe nicht die geringste Ahnung.
Malatesta de Malatesti an Maria de Medici.
Florenz, den 28. Januar 1557. Ich müsste erröten vor Dreistigkeit, gnädige Frau, pochte mir nicht schon das Blut in den Schläfen von einem zugleich edleren und tieferen Gefühl als dem meiner Tollkühnheit. Dabei ist mir durchaus bewusst, dass die Verwegenheit, euch zu schreiben, ans Unverfrorene grenzen muss in den Augen von jemand, der mir nicht ins Herz blickt. Allein ich möchte euch entscheiden lassen, und deshalb werde ich euch nichts von dem, was hier vor sich geht, verheimlichen. Außerdem spüre ich es so stark in meiner Brust rumoren, dass ich mir Luft machen muss. Bevor dieser Brief nicht geschrieben ist, kann ich nicht ruhig schlafen. Wenn ihr diese Zeilen lest, werde ich also obendrein den Mut gefunden haben, sie euch zustellen zu lassen. Ich weiß um meinen Rang und um euren. Doch wenn ich auch kein Fürst bin, so bin ich doch nicht weniger ein Edelmann. Und die Erziehung, die mir meine Eltern angedeihen ließen, hat mich ausreichend darauf vorbereitet, Anmut und Schönheit zu erkennen, sobald ich ihnen begegne. Die größten Maler könnten sich nicht vollkommenere Schönheit vorstellen. Ariost muss an euch gedacht haben, als er diesen Satz schrieb. Und wenn nicht, war er im Unrecht, ohne es zu wissen natürlich, denn er hatte nicht das Glück, euch zu kennen. Ach, was rede ich? Ich glaube, er hat euch gekannt. Und zum Beweis nehme ich diese Verse. Ihr blondes Haar zerfloss in ungezählten Locken, zarter und heller schimmernd noch als Gold. Oder liegt es an mir, dass ich euch überall sehe, sogar in den Büchern? Ihr werdet euch lustig machen über den armen Malatesta, die mir den Verstand geraubt habt. Ich weiß, gnädige Frau, dass ihr betrübt seid wegen dieses ehrenrührigen Gemäldes, das bei dem toten Maler gefunden wurde. Das braucht ihr nicht zu sein. Das Bild ist gut bewacht, geschützt vor den Blicken in einem Schrank im Vestibül des Herzogs. Ich selbst, das will ich euch nicht verheimlichen, hatte ausgiebig Zeit, es zu betrachten. Gewiss, es entspricht nicht ganz der Ehrerbietung, die ein junges Mädchen von einem Maler am Hof ihres Vaters zu Recht erwarten kann. Doch wenn ich es wagen dürfte, würde ich euch sagen, dass es trotz obszöner Elemente und der aufreizenden Pose der Liebesgöttin nicht ohne eine gewisse Schönheit ist, denn es beinhaltet ein wenig von euch. Ich schwöre bei meinem Leben, dass, während ich in die Betrachtung des Gemäldes ganz versunken war, mein Auge stets nur auf eurem Gesicht ruhte. Was lag mir an diesem Leib, der nicht der eure ist, der es nicht sein kann, denn offenkundig habt ihr nichts gemein mit diesem lüsternen Geschöpf, ihr, die ihr in euch die jungfräuliche Unschuld der unbefleckten Jugend vereint mit der hochgemuten Haltung, die ihr von eurer königlichen Mutter ererbt habt. Herzogin, Königin, Fürstin, für mich seid ihr dies alles und noch viel mehr, wenn ich des Abends den Schlaf mache und dabei an euch denken muss. Nun bin ich sehr erleichtert, euch mein Herz anvertraut zu haben, und endlich kann sich meine Hand ausruhen. Ich erwarte keine Gegengabe von euch, nur eine Antwort.
Giorgio Vasari an Vincenzo Borghini.
Florenz, den 1. Februar 1557. Es gibt Neuigkeiten aus Florenz, lieber Vincenzo. Ich habe Signorina Maria befragt, und sie weiß nicht nur nichts über Pontormo, dem sie nur ein, zweimal in ihrem Leben begegnet ist, sondern auch nichts davon, dass sie dem Herzog von Ferrara versprochen ist. Diese Blauäugigkeit macht sie nicht gerade zur Hauptverdächtigen. Ich habe meine Zweifel, ob das junge Ding überhaupt in der Lage wäre, irgendetwas Unappetitliches anzuzetteln. Jetzt müssen wir Alfonso d'Este in den Blick nehmen, den sie heiraten soll. Habt ihr die Gerüchte gehört, die über ihn in Umlauf sind? Er gilt als schweigsam und kaltblütig. Könntet ihr vielleicht nach Ferrara reisen unter dem Vorwand, die Fresken von Tura und del Cossa zu besichtigen und bei dieser Gelegenheit ein paar Erkundigungen einholen?
Sein Vater, Herzog Ercole, wird euch freundlichst empfangen, denn er ist ein Humanist und Beschützer der Künste. Und ich bin sicher, dass er euch erst wieder ziehen lässt, wenn er euch seine Sammlung flämischer Gobelins gezeigt hat, die ihm sehr am Herzen liegt.
Eleonora di Toledo, Herzogin von Florenz, an ihren Gatten Cosimo de' Medici.
Florenz, den 2. Februar 1557. Mein Freund, man berichtet mir Dinge über Fürst Alfonso, die mir gar nicht gefallen. Es heißt, er schlägt seine Leute und misshandelt die Frauen. Und wisst ihr, was noch erzählt wird? Dass er als Kind unglücklich vom Pferd gestürzt ist und ihn das seine Manneskraft gekostet hat. Ich beschwöre euch, macht diesen Plan rückgängig. Ihr wollt doch eure Tochter nicht einem Kastraten im Gewand eines Grobians ausliefern, der nicht für seine und unsere Nachkommenschaft sorgen kann und allenfalls noch dazu taugt, seine Frau zu misshandeln. Ihr seid der Herzog von Florenz. Alle großen Häuser Italiens und Europas wären stolz darauf, mit euch verschwägert zu sein. Warum nicht ein Orsini, ein Farnese oder ein Habsburger? Ich habe gehört, dass der jüngste Sohn von Kaiser Ferdinand, immerhin schon Erzherzog von Österreich und Landesfürst von Tirol, noch unverheiratet ist. Glaubt ihr, er würde die hübscheste Partie Italiens ausschlagen? Habt Mitleid mit ihr, mein Freund. Aus Liebe zu mir, schreibt an den Herzog von Ferrara. Sagt ihm, unsere Tochter ist zu jung, leidet unter Melancholie. Sagt ihm, sie hat die Venusseuche oder was auch immer. Gebraucht eure schönsten diplomatischen Floskeln. Sagt, wenn nötig, auch, ihre Mutter ist verrückt und will ihr Kind nicht hergeben. Sagt, es geht um meine Gesundheit. Erfindet als Entschuldigung, was ihr wollt, aber verkauft ihm nicht Maria. Das Medici-Blut ist mehr wert, als euch das Haus d'Este zu bieten hat. Verkauft, wenn verkauft werden muss, aber verscherbelt nicht.
Cosimo de' Medici, Herzog von Florenz, an Ercole d'Este, Herzog von Ferrara.
Lucca, den 2. Februar 1557. Nur diese Notiz, Herzog, um zu bestätigen, was euer Sohn euch wohl schon übermittelt hat. Das Zeremoniell der Bekanntmachung mit meiner Tochter hat stattgefunden. Und ich scheue mich nicht zu sagen, dass der junge Fürst einen hervorragenden Eindruck gemacht hat. Ich hoffe nicht so sehr, wie dass es umgekehrt ebenso war. Dann könnten wir uns auf einen Termin kommendes Frühjahr einigen. Selbstverständlich wird die Feierlichkeit in Florenz stattfinden, wie es sich gehört, mit allen Ehren, die eurer Familie zukommen, und allem Prunk, zu dem Florenz fähig ist. Glaubt nicht, dass ich, indem ich das Frühjahr als Zeitpunkt nenne, eine Angelegenheit verzögern will, die mir mehr als jede andere am Herzen liegt. Aber schaut, lieber Herzog, Maria ist, auch wenn sie schon im 17. Jahr ist, doch noch ein Kind, hängt sehr an ihren Eltern und an ihrer Stadt. Und die Herzogin und ich hätten wenigstens noch ein paar Monate, um sie vorzubereiten auf das große Glück, sich mit eurem Sohn zu vereinigen.
Catherine de Médicis, Königin von Frankreich, an Piero Strozzi, Marschall von Frankreich.
Fontainebleau, den 3. Februar 1557. Lieber Cousin, ich möchte euch zwei Fragen stellen, die mir kürzlich in den Sinn gekommen sind. Warum höre ich nichts von eurem Mann und seinem Auftrag im Palazzo? Vor 100 Jahren hat er mir das Blaue vom Himmel versprochen und ich bekomme nichts davon zu sehen. Was mich gleich zu meiner zweiten Frage bringt. Habt ihr die Möglichkeit in Betracht gezogen, dass der Mann am Ende ein Halodri ist? So kam mir der Gedanke, ihr solltet vielleicht nach jemand anderem Ausschau halten. Denn meiner Meinung nach drängt die Zeit, wenn wir das Gemälde retten wollen. Es wird nur so lange aufbewahrt, bis die Wahrheit über den Tod des Malers gefunden ist. Danach wird es vernichtet.
Benvenuto Cellini an Catherine de Medicis, Königin von Frankreich.
Florenz, den 7. Februar 1557. Gnädige Frau, ihr dürft alles in Zweifel ziehen, nur eines nicht. Was ein Mann nur wagen kann, das wage ich. Ihr habt mir einen Auftrag erteilt, den auszuführen unmöglich ist. Nun, für das Unmögliche brauche ich Zeit. Bedenkt, dass es nicht nur darum geht, in eine von 1000 Männern bewachte Festung einzudringen, um vor den Augen und mit Wissen aller eine Holztafel von 6x4 Fuß Größe hinauszuschaffen. Erst einmal muss das Objekt gefunden werden, und schon das ist keine Kleinigkeit. Ihr habt mir gesagt, es sei im herzoglichen Vestibül. So weit, so gut, aber dieser Raum ist ein furchtbares Durcheinander. Man kann sich das nur vorstellen, wenn man es gesehen hat. Und der Herzog hat es nicht für klug befunden, das Gemälde aufzuhängen, um die Herzogin damit zu erfreuen, deren Gemächer gleich daneben liegen, was weitere Schwierigkeiten nach sich zieht. Ich nehme an, dass besagtes Gemälde in einem der zahllosen Schränke des Vestibüls versteckt gehalten wird. Doch die häufigen Besuche des Herzogs, der Herzogin und ihrer Kinder, sowie das pausenlose Kommen und Gehen der Maler, Goldschmiede und Handwerker machen es schwierig, den Raum zu durchsuchen. Und gerade, das müsst ihr euch mal vorstellen, arbeitet der alte Bakiaka den ganzen Tag daran, ein für den Herzog bestimmtes Bett mit Holzfiguren zu schmücken. Allein seine Gegenwart ist ein Hindernis für meine Suche. Es fehlt mir nicht am Mut zur Ausführung eures Plans, den ihr mir in eurem Weitblick aufgetragen habt, sondern an der Zeit dafür. Wenn ich nur genau wüsste, wohin das Gemälde geräumt wurde, ich würde wohl den richtigen Augenblick finden, um seiner habhaft zu werden. Denn dann wäre es im Handumdrehen getan.
Benvenuto Cellini an Piero Strozzi, Marschall von Frankreich.
Florenz, den 7. Februar 1557. Ich halte, was ich versprochen habe, aber weder die Königin von Frankreich noch ihr selbst, Signor Piero, könnt euch vorstellen, was für unüberwindlichen Schwierigkeiten sich euer Diener gegenüber sieht. Das Florenz, wie ihr es kennengelernt habt und wie es, so Gott will, wieder werden wird, ist nur noch ein Bienenstock, in dem sich die kleinen Bienchen tummeln, deren allgemeiner Sammelplatz ausgerechnet das Vestibül des Herzogs ist. Von früh bis spät zieht dort ganz Florenz vorbei und des Nachts halten 1000 Mann Wache. Ich könnte die Hektik der Karnevalsvorbereitungen ins Feld führen, aber ich will euch nichts vormachen. Am Palazzo Vecchio wird seit 15 Jahren gebaut und nichts deutet darauf hin, dass die Arbeiten eines Tages enden. Eine Dauerbaustelle, die wir der Herzogshure Vasari zu verdanken haben, der als schneller Arbeiter gilt, es aber gut versteht, seine Aufträge immer in die Länge zu ziehen, damit es weiter Dukaten regnet auf sein kleines Rattengesicht. Und dann kommt noch hinzu, dass man durch die Gemächer der Herzogin hindurch muss, um zum Vestibül zu gelangen. Nun hegt diese seit einer undurchsichtigen Halsbandaffäre, die vor euch auszubreiten ich nicht für sinnvoll erachte, eine solche Abneigung gegen mich, dass sie meinen Anblick nicht erträgt. Die Folge ist, dass ich jedes Mal, wenn ich in den Palazzo komme, vor Langeweile vergehe, denn die Herzogin verrichtet ihre Notdurft stets in den Vorzimmern, durch die ich hindurch muss. Da sie die meiste Zeit krank ist, komme ich immer ungelegen. Es ist mir schon passiert, dass ich, wenn ich mich unerwartet in die Privatgemächer schlich, die Herzogin dabei antraf, wie sie sich erleichterte. Da seht ihr, woran die hochfliegendsten Missionen hängen. An der Darmträgheit einer verklemmten Spanierin. Doch auch wenn dieses erste Hindernis überwunden ist, muss ich eine weitere Probe bestehen, und die ist schwieriger als ein Segel in der osmanischen Flotte auszumachen oder Atahualpas Gold in den Bergen von Peru. Es mangelt ja nicht an Gemälden im Vestibül. An den Wänden hängen Porträts der Medici, denen die Laune des Herzogs die Visage des alten Hurenbocks Aretino hinzugestellt hat, von Tizian selbst gemalt. Das Bild mit der jungen Maria, ihr ahnt es schon, ist nicht dabei. Ich erspare euch das Übrige, denn es tut hier nichts zur Sache. Falls es einem dann gelungen ist, all den Kram hinter sich zu lassen und dabei nicht auf den alten Bakiaka zu treten und auch nicht von dem kleinen Giorgio, dieser kläffenden Töle, die dort die ganze Zeit herumschnuppert, gebissen zu werden, dann muss man jeden der 30 Schränke aufmachen. Man findet dort außer einer Unzahl weiterer Gemälde Silberbesteck, Porzellan, Tapisserien und Tuche aller Art. Hat man gefunden, was man sucht, braucht man nur noch umzukehren und mit der Beute unterm Arm durch die Gemächer, wo die Herzogin aus Leibeskräften scheißt, den Palazzo zu verlassen. Nicht ohne den Männern vom Barcello einen Gruß zu entbieten. Gebt zu, das ist gar nicht so einfach.
Maria de' Medici an Catherine de' Medicis, Königin von Frankreich.
Florenz, den 7. Februar 1557. Liebe Tante, helft mir, ich bin am Ende. Mein Vater hat gesprochen und ich fürchte, es gibt keine Widerrede, wie bei allem, was er entscheidet. Ich soll den Sohn des Herzogs von Ferrara heiraten, diesen Alfonso d'Este, den ich ziemlich unheimlich fand und von dem man die niederträchtigsten Dinge hört. Von meiner Mutter habe ich keinerlei Unterstützung zu erwarten. Sie steht ganz hinter dem Plan ihres Gatten, wie immer. Da haben sich die beiden Richtigen gefunden. Noch nie habe ich irgendeine Meinungsverschiedenheit bei ihnen erlebt. Ich habe also nur euch, an die ich mich wenden kann. Ich glaube zu wissen, dass ihr einmal am französischen Hof mit ihm zu tun hattet. Sagt mir doch bitte, dass dieser Fürst ein Edelmann ist, liebenswerter, als er auf den ersten Blick wirkt, und dass die Ehe nicht zu dem Gefängnis wird, das ich gerade vor mir sehe. Sagt mir vor allem auch, dass ich meinen Malatesta weiterhin treffen kann. Ja, nachdem ihr es mir nicht ausdrücklich verboten habt, sollt ihr erfahren, dass ich auf seinen Brief geantwortet habe, was eine beträchtliche Auswirkung auf ihn hatte. Davor hat er immer so traurig dreingeschaut und nun plötzlich so fröhlich. Großartig, was auf Papier geschriebene Worte ausrichten können. Seine wiedergefundene Fröhlichkeit scheint seinen Mut angestachelt zu haben. Seither hat er keine Gelegenheit ausgelassen, mich zu treffen, und wir plauderten miteinander wie Bruder und Schwester, und als kennten wir uns schon immer. Soll ich euch verraten, dass er einen Augenblick, wo niemand zugegen war, nutzte, um mich in die Kapelle meiner Mutter zu ziehen und dort versucht hat, mir einen Kuss zu rauben? Ich schwöre euch, ich wollte widerstehen, aber meine Lippen haben den Gehorsam verweigert. Es war göttlich. Ich fühlte mich wie im siebten Himmel. Warum soll das von übel sein? Während ich also in höchster Glückseligkeit schwebe, sehe ich am Horizont schweres Unglück heraufziehen. Ist das Leben immer so?
Catherine de Medicis, Königin von Frankreich, an Piero Strozzi, Marschall von Frankreich.
Paris, den 9. Februar 1557. Gott ist mit uns, lieber Cousin. Lest mal diesen Brief von der Tochter des Popolano und meine Antwort darauf, von der ich euch eine Abschrift beilege. Sagt eurem Mann, dass der Page ihm zu Hilfe kommen und die fehlenden Hinweise liefern wird, dann hat er keine Entschuldigung mehr, die Sache aufzuschieben. Ich gestehe, dass mir dieses Mädchen immer mehr ans Herz wächst. Mit Hilfe der Kleinen werden wir Cosimo auf den von uns gewünschten Weg bringen, ihn so lange schwächen, bis er mit geringem Aufwand zu vernichten ist.
Am Morgen vorgelesen mit der vierten von 15 Folgen aus Laurent Binets Roman Perspektiven, übersetzt von Christian Wachinger und erschienen im Rowohlt Verlag. Und Sie haben da ein ganzes Sprecherensemble und Sprecherinnenensemble gehört. Lea Dräger, Silvester Groth, Uriel Jung, Felix von Manteuffel, Nele Rosetz, Judith Rosemeyer, Harald Schrott, Janus Torp, Gustav Peter Wöhler und Werner Wölbern. Text, Einrichtung und Regie Steffen Moratz. Diese Folge gibt es ab jetzt 7 Tage online bei uns, ndr.de/kultur und über die NDR Kultur App. Und die ganze Lesung, die finden Sie auch in der ARD Audiothek. NDR Kultur. Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Astrid Fietz. Bund, Länder und Kommunen testen heute um 11 Uhr vormittags wieder die Warnsysteme zum Bevölkerungsschutz. Der Probealarm wird unter anderem über Sirenen, Durchsagen im Radio und einen lauten Warnton auf Handys verbreitet. Aus Berlin, Jim Bob Nikschas.
Apps wie Nina und Katwan melden sich und auch im Radio und im Fernsehen wird der bundesweite Probealarm verbreitet. Sinn und Zweck dahinter, die Behörden wollen checken, ob sie für den Ernstfall vorbereitet sind und möglichst alle Menschen in Deutschland mit ihrer Warnung erreichen. Im vergangenen Jahr lag die Quote bei 97%, sagt Ralf Tiesler, Chef des Bundesamts für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. Der Warntag soll die Menschen außerdem zum Nachdenken bringen, wie sie sich bei einer Warnung vor Überflutungen, Großbränden oder Chemieunfällen verhalten sollten. Informationen dazu gibt es unter anderem online oder in den gängigen Warn-Apps. Ob der bundesweite Warntag überall funktioniert hat und wo möglicherweise nicht, dazu kann jeder ab 11 Uhr online Feedback geben auf